Ja, ihr Lieben, wir haben es eben schon gehört in der Moderation von Wolfgang Tarrach. So schnell vergeht die Zeit. Fast eben war noch Weihnachten, es sieht noch weihnachtlich aus draußen mit Schnee. Und jetzt stehen wir unmittelbar vor der Passionszeit, die am Mittwoch beginnt, am Aschermittwoch. Und heute im Kirchenjahr der letzte Sonntag vor der Passionszeit. Und der wirft schon mal einen Blick in die Passionszeit. Wir haben das an dem Wochenspruch gehört und auch an dem Predigttext, der uns von unserer Kirche vorgeschlagen ist. Und interessanterweise besteht dieser Predigttext aus zwei unterschiedlichen Teilen, einer kurzen Rede von Jesus und dann einer Wundergeschichte, die wir eben schon gehört haben. Ich möchte aber erst mit euch auf diese kurze Rede Jesu gucken. Das ist nämlich seine Leidensankündigung. So ist das überschrieben. Es gibt in den Evangelien drei Leidensankündigungen und die finde ich immer sehr irritierend. Und warum, erkläre ich gleich. Aber wir nehmen sie erstmal wahr. Das steht unmittelbar vor der Geschichte, die wir eben gehört haben, vor dieser Wundergeschichte. Lukas 18. 31 bis 34. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Eine Leidensankündigung. Jesus kündigt seinen eigenen Leidensweg an. Alles, was in der Karwoche geschieht, steht da drin. Ich bin irritiert, weil Jesus scheint über den Dingen zu stehen. Er kennt den Masterplan Gottes, er wird gefangen genommen, er wird gefoltert, er stirbt und er steht auf am dritten Tag. Alles ist doch sonnenklar, Jesus hat den Masterplan drauf. Dann dürfte er doch gar nicht überrascht sein, was in der Karwoche dann auf ihn zukommt und so. Wenn ich aber in die Passionstexte hineingehe, kommt mir ein anderer Jesus entgegen. Ein Jesus, der das Blatt nochmal umdrehen möchte, ja, der zu seinem Vater sagt: Vater, in Gethsemane, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Oder der schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also ein Jesus, bei dem nicht alles klar ist. Und da frage ich mich, wie passt das? Auf der einen Seite weiß er doch genau, was geschieht. Den Masterplan hat er auf dem Schirm. Und auf der anderen Seite, dann in der Situation, ist er doch voller Zweifel, voller Fragen, voller Not. Irritierend. Wobei, ich habe mir bei der Vorbereitung gedacht, ist das nicht in unserem Leben auch so? Da gibt es Dinge, die wir klar haben, die wir wissen, die wir glauben, die wir hier auch im Martin-Luther-Haus sagen, die sich aber nicht immer so anfühlen. Sondern wenn wir unser Leben leben, dann kommen doch Unsicherheiten und Fragen auf. Ein paar Beispiele. Natürlich wissen wir, dass Gott immer da ist. Er ist immer an unserer Seite, das sagen wir, das glauben wir. Aber wenn Menschen wirklich in einer Krise stecken, dann fühlen sie das nicht mehr. Und dann fragen sie: Wo ist Gott denn jetzt? Warum ist er denn weg? Schläft er? Bin ich ihm egal? Dann gibt es die geglaubte Wahrheit und die persönliche Erfahrung. Und das passt nicht immer. Oder wir glauben, wie jeder ist von Gott geliebt. Natürlich, wir sind von Gott geliebt, das sagen wir, das glauben wir. Aber wenn Menschen in einer Krise sind und abgelehnt werden von anderen Menschen, dann ist auch die Liebe Gottes oftmals nicht so greifbar. Und dann zweifeln sie auch an der Liebe Gottes und dann ist das Theorie mit der Liebe. Ja, geglaubte Wahrheit, aber in der Krise ist das nochmal anders. Ist das kein Selbstläufer? Oder, drittes Beispiel, dir ist vergeben. Na, natürlich glauben wir das, dass unsere Schuld vergeben ist. Wenn Menschen aber in Scham sind, wenn Menschen sich schämen für ihr Leben, schämen für ihr Handeln, dann können sie das nicht immer einfach so glauben, dass ihnen vergeben ist. Da ist da eine Diskrepanz zwischen der geglaubten Wahrheit und der persönlichen Erfahrung. Ich kenne diese Diskrepanz, ich kenne sie aus der Seelsorge von Menschen und ich finde es tröstlich, dass Jesus das auch kennt. Er kennt den Masterplan, er redet davon, er weiß das alles, aber als es dann wirklich darum geht, das zu durchleben, da ist er Mensch wie du und ich. Mit Zweifeln, mit Klagen, mit Angst, mit Todesangst. Und hier kommt mir Jesus nah, in dieser Diskrepanz von Glaube, von Wahrheit und von Erfahrung und von Gefühl. Und das hat mir diesen Text nochmal ganz neu nahegebracht. Ja, was heißt es? Dann heißt es über die Jünger, sie aber begriffen nichts davon. Ihnen fehlt der Durchblick, ganz ehrlich, wie sollen die das auch verstehen? Ja, ist klar, hätte ich auch nicht verstanden. Und das ist jetzt die Brücke zu dem nachfolgenden Text zu der Wundergeschichte, die Wolfgang Tarrach vorgelesen hat. Da geht es nämlich auch um einen Blinden. Die Jünger hatten nicht den Durchblick und dieser Mann hat auch nicht den Durchblick, weil er blind ist. Wir haben die Geschichte gehört. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, er kommt durch Jericho, eine Stadt, die damals schon steinalt war und eine große Bedeutung hatte in der Geschichte Israels. Und da steht da ein Mann oder sitzt ein Mann, der ist blind und bettelt. Vielleicht sagst du jetzt schon, okay, ich steige aus, ist nicht meine Geschichte. Ja, ich bin weder blind noch irgendwie behindert, ich bin auch nicht auf Almosen angewiesen, ist nicht meine Situation, ist nicht meine Geschichte. Wirklich nicht? Kennst du nicht auch die Erfahrung, dass dir der Durchblick fehlt, dass du blind bist? Sind wir nicht manchmal blind? Zum Beispiel blind für uns selbst. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht, warum ich so fühle, wie ich fühle. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so reagiert habe. Ich weiß nicht, warum mich diese Bemerkung so verletzt hat. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich komme nicht klar. Und wir sind blind für uns und verstehen uns selbst nicht und haben nicht den Durchblick. Oder? Du bist vielleicht so sehr mit dir beschäftigt, dass du blind bist für deine Mitmenschen. Du nimmst gar nicht wahr, wie es ihnen geht, sondern du bist so sehr mit dir beschäftigt, dass die Bedürfnisse und die Not anderer völlig an dir vorüberziehen. Oder du bist blind für Gott, für seine Wege. Ja, vielleicht machst du die Erfahrung, da ist eine junge Mutter in deinem Bekanntenkreis mit zwei Kindern, die an Krebs erkrankt und du fragst Gott, was soll das? Wo ist hier deine Handschrift zu sehen? Wo ist deine Spur zu entdecken? Und du bist blind für Gott. Ich glaube, dass auch wir die Erfahrung vielleicht kennen. Ich kenne sie. Dass ich nicht immer den Durchblick habe. Dass ich manchmal blind bin und Hilfe brauche. Der Mann in unserer Geschichte wusste um sein Problem. Er wusste, dass er eine Behinderung hat, eine Einschränkung, ein Handicap, dass das Leben blockiert und er kriegt mit, da ist was los in Jericho, da ist Bewegung drin, irgendwas passiert und er kriegt mit, Jesus von Nazareth kommt. Offenbar hatte er was gehört über Jesus, sonst hätte er nicht so reagiert. Da war ein Wissen vielleicht, war er bekannt als Wundertäter, als ein Mann, der in besonderer Weise von Gott spricht. Auf jeden Fall schreit er zu Jesus, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Dieser Mann weiß um seine Not und artikuliert sie und schreit sie heraus und er appelliert an das Erbarmen Jesu. Das ist ein richtig guter Tipp. Er weiß um seine Blindheit, er weiß um seine Einschränkung und schreit sie raus. Wie ist es mit dir? Weißt du, was deine Baustellen sind? Weißt du in deinem Leben, wo du Hilfe brauchst, wo du Not hast? Weißt du, wo Jesus bei dir wichtig wäre? Könntest du deine Not benennen? damit fängt oft schon Veränderung an und Heilung, dass Menschen wissen, ja, da an dieser Stelle, da hakt es bei mir. Da fehlt mir der Durchblick. Ja, da brauche ich Unterstützung, da brauche ich Hilfe. Wenn Menschen das schon mal wissen, sind sie einen Schritt weiter. Und wenn du das nicht weißt, wenn du nur ein subtiles Gefühl hast, irgendwie komme ich nicht klar, aber ich weiß nicht warum, das ist ein guter Grund zu beten und Gott zu fragen, Gott, zeig mir doch mal, öffne mir doch mal meine Augen für mich selbst und für mein Herz und für meine Seele und für mein Fühlen und für mein Denken. Oder geh in die Seelsorge, geh in die Beratung, wenn du mit dir nicht klarkommst. Dieser Mann war aufgeräumt. Er wusste um seine Blindheit und er wusste um seine Not und er artikuliert und schreit um Erbarmen. Er schreit um Erbarmen. Und das habe ich eben schon kurz angedeutet. Die Barmherzigkeit Gottes wird uns in der Bibel oft gemalt als etwas sehr Lebendiges. Wenn Gott Not wahrnimmt, das lässt ihn nie kalt. Der wird berührt von Not. Wenn Gott Not wahrnimmt, dann geht ihm das ans Herz. Jesus weint, wenn er Menschen sieht, die leiden. Ja? Und wenn wir an das Erbarmen Gottes appellieren, dann bedeutet das nicht, das ist jetzt die Lösung und Gott tut das, was wir wollen und was wir ihn bitten. Aber ich mache das immer regelmäßig so. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann stelle ich mich richtig vor Jesus und sage, Jesus, guck mich an und sieh mein Elend. Sieh dir mein Elend an und lass dich von meinem Elend berühren. So betet dieser Mann und ich mache euch Mut, eure Not und euer Elend vor das Erbarmen Gottes zu bringen, vor das Erbarmen Jesu zu bringen. So, der Blinde ruft, schreit und die Jünger, die sind not amused. Ja, die sind nicht begeistert davon, der soll schweigen, der soll still sein, denn der Mann passt nicht zu uns. Der passt nicht. Warum? Ein Blinder, jemand, der chronisch krank war oder behindert, der galt als von Gott bestraft. Und wir sind ja eine religiöse Gruppe. Ne? Jesus, der Sohn Gottes, und wir als seine Jünger, wir sind fromm. Und ein gottloser Sünder, der passt nicht zu uns und der stört. Wie ist denn das bei dir? Lässt du dich stören? Lassen wir uns in der Gemeinde stören von Menschen, die nicht zu uns passen, die anders sind? Die nicht so glauben wie wir, die keine pietistische Biografie haben, die über ihre Sexualität anders denken als wir, die glauben anders, verstehen, andere Lieder singen. Sind wir offen für Menschen, die anders sind und die scheinbar nicht zu uns passen? Lassen wir uns stören in unserem persönlichen Alltag und auch wir als Gemeinde, das habe ich eben in der Christuskirche natürlich auch gefragt. Ne? Es ist immer leichter, in einer anderen Gemeinde so eine Frage zu stellen. Wie ist das bei euch in der Christuskirche? Aber ich habe versprochen, ich frage das auch ins Martin-Luther-Haus. Sind wir offen? Lassen wir uns stören für Menschen, die eigentlich nicht zu uns passen? Wer darf eigentlich zum Hauskreis gehören? Für wen sind wir offen? Nur für die, die wir mögen? Was ist denn das Kriterium? Was ist das Kriterium für Offenheit? Was ist das Kriterium dafür, ob jemand stören darf? Ob jemand dazukommen darf? Einfach mal zum Nachdenken. Die Jünger jedenfalls sind nicht offen dafür. Und Jesus hört sein Schreien und er macht jetzt etwas sehr Geschicktes. Er lässt ihn zu sich führen. Eigentlich finde ich das ja, hab mich das auch immer schon irritiert. Bei Markus heißt es sogar, dass Jesus ihn ruft. Stellt euch vor, da ist irgendwo in der Gosse, sitzt ein Blinder, ja, und Jesus sagt, komm mal her. Ja. Der Mann muss sich doch erst, der muss aufstehen, der muss sich orientieren, der weiß nicht, wo muss ich hin, muss ich geradeaus, rechts, links. Ich finde es eigentlich nicht fair von Jesus. Richtig liebevoll fände ich es, wenn Jesus hingehen würde. Der ist doch blind, ja, da gehe ich doch hin. Aber Jesus lässt ihn zu sich führen, heißt es bei Lukas. Das bedeutet, er mutet denen zu, die gesagt haben, sei still, dass sie ihr Denken überdenken und dass sie ihn zu Jesus geleiten. Er erteilt ihnen eine Lektion. Es ist eine Lektion für die Menschen. Hey, nee, der will Kontakt und der bekommt Kontakt. Jetzt bring ihn her. Aber der zweite Gedanke, der auch wichtig ist, wenn Jesus uns ruft, wenn wir in Kontakt kommen wollen mit Jesus, dann sind auch eigene Schritte wichtig. Jesus zwingt uns seine Hilfe nicht auf, sondern es ist wichtig, dass wir selbst in Bewegung kommen, dass wir selbst Schritte gehen. Und darum fragt er ihn auch. Ja, Jesus könnte ja sagen, ich weiß, ich bin der Sohn Gottes, ich weiß, du bist blind und so. Nein, er fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Die Fragen, die Gott stellt in der Bibel, finde ich oft kostbarer als manche Antworten, die er gibt. Gott stellt Fragen nicht, weil er die Antwort nicht weiß, sondern Gott stellt Fragen, weil er uns herausfordern möchte, weil er uns eine Brücke bauen möchte. Ne? Denkt an die Geschichte im Garten Eden, wo Gott fragt, Adam, wo bist du? Das fragt Gott ja nicht, weil Gott nicht weiß, hinter welchem Baum Adam sitzt, sondern weil er Adam die Möglichkeit geben will, seinen Standpunkt zu überlegen. Ja, wo bin ich eigentlich? Was ist mit mir los? Er bietet ihm eine Brücke. Er nimmt ihn ernst. Gott fragt uns Menschen, weil er uns ernst nimmt. Und so fragt er diesen Blinden, was willst du, dass ich dir tun soll? Was brauchst du wirklich? Und ich sagte eben schon, der Mann war aufgeräumt. Und so sagt er auch, dass ich wieder sehen kann. Was würdest du antworten, wenn Jesus dich fragen würde, was willst du, dass ich dir tun soll? Was brauchst du? Was würden wir als Martin-Luther-Haus antworten, wenn Jesus uns fragen würde in einem Gemeindeforum, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Was ist euer Bedürfnis? Was würden wir sagen? Feuerbahn, Sie wüssten das. Das ist wunderbar, das ist kostbar. Ja, danke, Frau Hildebrand. Ja. Genau, Sie haben eine Vorstellung, was Sie Jesus sagen würden, ne, was Sie antworten würden. Und ich finde es einfach eine kostbare Denkaufgabe, sich zu überlegen, ja, was würde ich sagen, was ist meine Baustelle, was möchte ich benennen, welche Not ist gerade so präsent, dass ich sie vor Jesus bringen möchte, in seinen barmherzigen Blick legen möchte. Am Ende der Geschichte steht ein Happy End. Jesus macht den Mann sehend und er wird sogar ein Jesus-Nachfolger. Jetzt passt er dazu, jetzt darf er mit. Er ist ja einer von uns geworden. Diese Botschaft, Lukas hat diese Geschichte nicht einfach nur aufgeschrieben, weil sie so passiert ist, weil sie so geschehen ist, sondern er hat damit eine Botschaft verknüpft. Und vielleicht ist das ein oder andere bei euch angekommen, nämlich zu sagen, Moment, wo sind wir eigentlich blind? Im Blick auf uns, im Blick auf Gott, im Blick auf unsere Welt. Wo sind wir blind? Wo haben wir gar keine Augen für die Gesellschaft, für die Herausforderungen? Wo sind wir blind? Und dann auch die Frage, wollen wir eigentlich sehen? Denn wenn man sieht, das wird anstrengend, wenn man Menschen wahrnimmt, wenn man genau hinguckt, das kann anstrengend sein. Denn möglicherweise muss man etwas tun, möglicherweise wird man herausgefordert. Willst du überhaupt sehen? Willst du offene Augen haben? Willst du Durchblick haben? Und vielleicht kann es, um die Brücke oder um den Bogen zu schlagen zur Passionszeit, auch das kann ein Gebet sein. Die Jünger hatten ja nicht den Durchblick, was die Passionsgeschichten betrifft. Wir haben eine andere Situation. Wir haben jedes Jahr dieselbe Herausforderung, immer wieder dieselben Geschichten. Ja? In der Passionszeit, in der Weihnachtszeit ja genauso. Können wir überhaupt noch was Neues entdecken? Und das ist mein persönliches Gebet. Herr, schenk du mir doch offene Augen für deine Passionsgeschichte. Lass du mich neue Perlen sehen. Lass du mich Neues, Kostbares in diesen schweren Wochen entdecken. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich sehend werde.